Ja, und da ich euer Bruder bin, dürft ihr mich gerne bei meinem Vornamen nennen. Ich bin der Marc und sehe euch heute zum ersten Mal und ihr mich wahrscheinlich auch. Außer die Esther, die kennen wir schon seit ihrer Geburt. Und ach, die Marianne ist auch da. Die kennen wir noch länger als die Esther. Vor 40 Jahren ungefähr haben wir uns kennengelernt. Ich habe noch mal nachgedacht heute Morgen. Etwa 1983, 84 war es, als wir in Lausanne in der Schweiz, in der französischen Schweiz wohnten und die Schiedex im hohen Norden in Stadum an der dänischen Grenze kennenlernten. Und seither ist der Kontakt geblieben. Wir haben es euch nachgemacht, wir haben auch 7 Kinder, mittlerweile 8 Enkel, du hast ein paar mehr, wenn ich richtig rechne. Ja, der Herr ist treu und es ist so wunderbar, dass wir Geschwister sind, Glieder an diesem einen Leib, die weltweite Gemeinde, wo immer du hinkommst in dieser Welt. Gott hat seine Kinder, seine Boten überall. Und so darf ich auch heute mit meiner lieben Frau Veronique heute unter euch sein und ihr seid unsere Familie und wir freuen uns, euch kennenzulernen. Wir wohnen nicht mehr in der Schweiz, wir sind zwar Schweiz, aber wir sind vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen, um in der Zentralafrika-Mission mitzuarbeiten. Und der Sitz dieser Missionsarbeit liegt in Morsbach, das ist etwa 60 Kilometer östlich von Köln, also etwa 500 Kilometer südlich von hier. Und wir sind übers Wochenende in Hamburg, weil wir beim Cousin von Bruder Rally, beim Christian Rosenberg, in der Sinti-Gemeinde ein Wochenende verbringen. Aber die haben heute erst am Nachmittag Gottesdienst und so haben wir gedacht, schöne Gelegenheit, um die Esther und die Marianne und auch euch zu sehen. Und Bruder Rally hat mich gebeten, im Rahmen eures Tauffestes ein paar Worte zum Thema Taufe zu sagen. Das will ich gerne tun. Ich bin selber sehr bewegt, besonders nach solchen Zeugnissen, die wir eben gehört haben. Ja, es heißt in Lukas 15, dass Freude unter den Engeln Gottes ist für einen Sünder, der Buße tut. Und das müssen wir uns mal vorstellen, der Himmel schaut zu. Die Engel Gottes, die ja die Gnade nicht wirklich verstehen können. Es heißt in 1. Petrus 1, Vers 12, sie begehren, in das Geheimnis des Evangeliums hineinzusehen, und doch verstehen sie es nicht, wie ein heiliger und gerechter Gott solche Erdenwürmer wie uns zu seinen Königen und Priestern machen will. Das übersteigt die Intelligenz und das Verständnis der Engel, aber sie verstehen, dass da etwas ganz Wunderbares geschieht und sie freuen sich, so wie die Engel bei der Geburt des Herrn Jesus sich gefreut haben, so freuen sie sich jetzt, wenn Sünder Buße tun und aus Feinden Gottes Kinder Gottes werden, die den Sohn Gottes lieben, auf ihn warten, ihm nachfolgen und ihn preisen für die Rettung, die er ihnen gebracht hat. Ja, meine Predigt ist einfach strukturiert. Erster Punkt, was ist Taufe? Nein, Verzeihung, das ist die Überschrift. Was ist Taufe? Erster Punkt, was ist Taufe nicht? Ganz kurz 3 Punkte, damit wir das nicht falsch verstehen, was Taufe ist. Also was ist Taufe nicht? Dann 4 Bilder. Was ist Taufe? Wie spricht die Bibel über die Taufe? Und dann drittens noch ein paar Gedanken zu der Frage, wie geht es nach der Taufe weiter? Was ist Taufe nicht? In der Kirchengeschichte im Laufe der vielen Jahrhunderte hat sich Taufe zu etwas entwickelt, was es so in der Bibel eigentlich nicht zu finden gibt. Die Taufe ist erstens kein Sakrament, wo also irgendein besonderer Mann Gottes einen Segen weitergibt, den die betreffende Person nur durch diesen Mann oder durch einen anderen geweihten Mann empfangen könnte. Wer tauft, ist völlig egal. Es sollte nur ein gläubiger Mensch sein. Der Apostel Paulus selbst sagt im 1. Korintherbrief, es ist nicht wichtig, wen ich getauft habe. Und ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, wen ich getauft habe. Er sagte zu den Korinthern, es kommt nicht auf den Menschen an, der tauft, sondern auf den Namen, auf den man getauft wird. Also kein Sakrament, keine Segensvermittlung, kein Segenskanal durch menschliche Mittlerschaft. Zweitens ist Taufe auch nicht einfach ein Akt, um Mitglied bei einer Gemeinde zu werden. Vielleicht haltet ihr das hier so. Wir sagen bei uns in der Gemeinde, wenn jemand Mitglied bei der Gemeinde werden will, dann sollte er getauft werden. Wie ihr das handhabt, da will ich mich nicht einmischen, aber wir sagen, bevor einer kollektiv im Abendmahl zum Ausdruck bringt, ich bin ein Glied am Leib Christi, sollte er diesen individuellen Schritt an die Öffentlichkeit getan haben und demonstriert haben, ich lasse mich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Herrn Jesus taufen. Denn Taufe ist nicht Mitgliedschaft bei einer menschlichen Organisation, sondern es ist eine Demonstration, dass jemand Mitglied am Leib Christi geworden ist. Und ihr nennt euch hier Bibelgemeinde Hamburg, vielleicht gibt es andere Bibelgemeinden, ich weiß nicht, wie weit ihr mit denen in Kontakt sind, vielleicht ist es einfach nur ein Wort, das ihr gewählt habt, aber sicher ist, wenn die Täuflinge einmal umziehen nach Guatemala, Burkina Faso oder Papua-Neuguinea, dann wird es dort wahrscheinlich keine Bibelgemeinde geben, dann werden sie dort die Familie Gottes suchen müssen, die Brüder und Schwestern, mit denen sie dort zusammenkommen. Also Taufe ist kein Schritt, um in einer menschlichen Organisation irgendein Mitglied zu werden. Es ist viel mehr. Wir lesen nachher noch mehr darüber. Kein Sakrament, keine Mitgliedschaft in einer menschlichen Organisation und es ist auch kein Vertrag mit Gott. Den Vertrag haben damals die Juden unter dem Gesetz gemacht. Das war so eine Art Vertrag mit Rechten und Pflichten auf beiden Seiten und der Mensch ist jämmerlich gescheitert. Es ist kein Vertrag, es ist viel mehr. Es ist ein ewiges Verbundensein mit dem lebendigen Gott. Vielleicht etwa so, man kann es vergleichen, nicht eine Arbeitsanstellung, wie stellen wir uns einen Arzt vor, der eine Praxis hat und er hat eine Arzthelferin, die hat er auf der Grundlage eines Vertrages angestellt, so und so viele Wochen, so und so viele Stunden arbeitest du pro Woche, so und so viel Lohn bekommst du, so und so viel Urlaub hast du, ein Vertrag mit Pflichten und Rechten. Das wäre das Gesetz. Aber jetzt verliebt sich der Arzt in die Assistentin, in die Arzthelferin und sie verliebt sich in ihn. Und sie gehen den Bund der Ehe ein, werden ein Fleisch und sind, bis der Tod sie scheidet, für Menschen ist es, bis der Tod sie scheidet, zusammen. Und es ist ein unauflöslicher Bund. Und so spricht auch der Herr Jesus von den Seinen als seiner Braut, mit der er eins ist, aber nicht bis der Tod sie scheidet, sondern auf ewig. Und das bringt die Taufe zum Ausdruck. Es ist viel mehr als ein Vertrag. Es ist viel mehr als nur eine Abmachung mit Rechten und Pflichten. Nein, es ist eine bedingungslose Liebe, mit der der Herr Jesus die Seinen zu seinem Eigentum erklärt und sie nie mehr loslässt. Ja, was ist nun Taufe? Wir wollen uns vier Bilder anschauen unter dieser zweiten Überschrift. Taufe ist ein Ausdruck der Identifikation mit Christus, des Sich-Einsmachens mit ihm, und zwar zunächst einmal in seinem Tod. Das ist das erste Bild. Die Taufe ist wie ein Sarg. Und ich habe mich extra nochmal versichert bei Esther, ich hatte dich das gar nicht gefragt, aber ich habe sie gefragt, tauft ihr auch mit Untertauchen, wovon ich ja ausgehe, und sie hat das bejaht. Und das sollten wir, um dem Symbol wirklich Ausdruck zu geben. Denn Bapto auf Griechisch, taufen, heißt untertauchen. Und genau das bringen wir zum Ausdruck, wenn Römer 6, Vers 3 bis 4 Folgendes sagt. Römer 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Jesus Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Die Taufe ist ein Bild für den Tod und deshalb tauchen wir unter, und zwar ganz untertauchen. Es muss nicht lange sein. Jeder Mensch hält das aus, ein paar Sekunden. Aber es ist nicht gut, wenn du unter dem Wasser denkst, ja, so ganz will ich mein altes Leben nicht loslassen und ich habe mein Portemonnaie noch in der Tasche, das halte ich lieber raus, dass es trocken bleibt. meine Scheckkarten und meine Kreditkarten. Ja, das ist ein Bild, um zu sagen, leg alles in den Tod. Alles von deinem alten Leben, leg es in den Tod. Das war so schön bei den Zeugnissen eben, das ist so zum Ausdruck gekommen. Sie haben keine Lust mehr auf ihr altes Leben, das alte Leben fortzuführen. Ein Bild des Todes. Mit Christus begraben in der Taufe. Der Jesus sagte mal in Lukas 12, Vers 49, ich habe eine Taufe, mit der ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Damit meint er nicht seine Wassertaufe, denn die war schon vergangen, als er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft worden war, sondern er spricht von einer zukünftigen Taufe, und damit meint er seinen Tod am Kreuz. Das bezeichnet er als eine Taufe. Er ist nicht ins Wasser getauft worden, sondern ins Gericht ist er getauft worden. Ins Feuer ist er getauft worden. Ganz in das Gericht Gottes, wo alle unsere Sünden auf ihm lagen. Das war seine Taufe. Und so ist Christus für unsere Sünden gestorben. Und jetzt bringen wir das zum Ausdruck. Herr Jesus, wir sind mit dir gestorben. Du hast uns mitgenommen in deinen Tod. Aber so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, so leben auch wir jetzt durch seine Gerechtigkeit, durch die göttliche Vergebung ein neues Leben. Und deshalb lassen wir den Teufel natürlich nicht unter Wasser, sondern wir holen ihn wieder raus. Und damit bringen wir zum Ausdruck, ja, er ist in den Sarg gelegt worden, genauso wie Christus wirklich tot war, wollen auch wir unser Leben ganz in den Tod geben und das zum Ausdruck bringen. Christus ist wirklich gestorben und er war wirklich tot, nicht für seine eigenen Sünden, sondern für meine Sünden. Und dann kommt der Täufling aus dem Wasser und das ist das zweite Bild, eine Geburtsurkunde. Jeder von uns hat natürlicherweise, wenn er in einem Staat geboren ist, wo das beim Einwohnermeldeamt so gehandhabt wird, jeder von uns hat eine Geburtsurkunde. Aber die Taufe ist das Bild der himmlischen Geburtsurkunde. Du kommst aus dem Wasser und so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, lebst du jetzt in einem neuen Leben, das durch Gott besiegelt ist. Ich arbeite ja für die Zentralafrika-Mission und ob ich in Afrika oder in Haiti unterwegs bin, ich reise oft in Länder, wo Menschen einen irdischen Ausweis haben, einen Personalausweis, einen Pass, der ihnen nicht erlaubt, einfach so in jedes Land zu reisen. Für uns mit einem deutschen oder mit einem Schweizer Pass können wir quasi jedes Land dieser Welt bereisen. Und dann darf ich ihnen immer sagen, ja, ich kann euch besuchen, ich kann auch wieder nach Hause fliegen, ihr könnt das nicht so einfach, aber wir alle, die wir an Jesus Christus glauben, wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Und das ist unser neuer Personalausweis, den wir jetzt haben, wenn wir aus dem Wasser rauskommen. Wir haben einen himmlischen Personalausweis, der uns berechtigt, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, um seine Gemeinde zu holen, mit ihm dieses himmlische Bürgerrecht definitiv anzutreten. Also ein Sarg, erstes Bild, eine Geburtsurkunde zu einem neuen Leben. Aber das neue Leben besteht nicht einfach nur in einer Urkunde, so nach dem Motto, eine Lebensversicherungspolice, die ich in der Schublade habe, wenn es mal ernst wird. Nein, dieses Leben ist jetzt gefüllt. Und das ist mein drittes Bild, ein Brautkleid. Wir sind noch nicht bei der Hochzeit, aber wir sind Jesus Christus verlobt als eine reine, eine keusche Jungfrau, sagt Paulus zu den Korinthern. Er sagt in 2. Korinther 11, Vers 2, ich eifere um euch, ihr Korinther, mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau dem Christus darzustellen. Was für ein schöner Eifer. Und diesen Eifer sollten wir alle füreinander haben, dass wir einander gegenseitig ermutigen, auf dem Weg zu bleiben, rein zu bleiben, Christus zu verherrlichen in unserem Leben, damit wir das darstellen. Wir sind jetzt nicht mehr in Beziehungen unterwegs, durch die wir uns verunreinigen. Wir haben eben von der Schwester gehört, dass sie zwei Männer hatte. In Johannes 4 finden wir eine Frau, die hatte 6 Männer. Und der Herr Jesus sagt zu ihr, 5 Männer hattest du und der 6., der ist auch nicht dein Mann. Und mit jedem Mann, wo sie das Glück suchte um ihren Durst nach Leben zu befriedigen. Mit jedem weiteren Mann merkte sie umso mehr, das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Ich finde das Leben nicht, diesen Männerbeziehungen. Und dann hat der Herr Jesus ihr das Wasser des Lebens gebracht. Und so sind wir alle, ganz egal wie unsere Vergangenheit aussieht, wir sind jetzt reingemacht, reingewaschen von unseren Sünden durch das Blut Jesu Christi und wir sind diesem einen himmlischen Bräutigam Verlobte. Versprochen für die große Hochzeit, die uns erwartet im Himmel. Und wir tragen, ja, das Bild passt nicht ganz, weil das Brautkleid trägt man erst im Moment der Hochzeit, aber wir tragen zumindest schon einmal einen Verlobungsring, wenn man ein Symbol nehmen möchte. Paulus sagt, ich habe euch Christus verlobt. So sind wir ihm versprochen und eine himmlische Verlobung wird nicht mehr aufgelöst. Sie wird vollendet werden in der himmlischen Hochzeit. Paulus unterstreicht das noch einmal mit dem Wort der Liebe, wenn er sagt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ziemlich abstrakt für einen Menschen, der den Glauben an Christus nicht kennt. Wenn du sagst, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir, dann guckt er dich an und sagt, ja, was ist denn anders an dir? Du hast immer noch die gleiche Augenfarbe, die gleiche Größe, immer noch den gleichen Namen. Aber es ist im Herzen etwas völlig neu geworden. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das heißt in meinem irdischen Leben, biologisch, hier noch auf der Erde, lebe ich durch Glauben, durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das bringt die Taufe zum Ausdruck. Da ist einer, der hat mich geliebt bis in den Tod. Und dieser eine war der Sohn Gottes, der einzige sündlose Mensch, der je über diese Erde gegangen ist. Er hat sein reines Leben als ein Lamm Gottes auf den Altar gelegt und hat für mich sein Leben gegeben. Und was mich jetzt bestimmt, ist seine Liebe für mich und meine Antwort auf diese Liebe, meine Liebe für ihn. Merkt ihr, dass die Taufe viel mehr ist als ein Vertrag? Es ist eine Demonstration, eine Proklamation, eine Verkündigung, ein Bekenntnis auf Jesus Christus, seine Person, seinen Namen und sein Werk. Ein Sarg, zweitens eine Geburtsurkunde, drittens ein Brautkleid und viertens eine Uniform. Wenn in irgendeinem Staat ein junger Mann heranwächst, und er ist ein guter Patriot und er liebt sein Volk und seine Nation. Und er hört, wir brauchen Männer, die unser Land verteidigen, die für die Ehre unseres Landes kämpfen. Und er sagt, ja, das finde ich gut. Aber er selber meldet sich nicht zur Armee. Und er selber trägt nie eine Uniform. Wird man es ihm wirklich glauben, dass er ein guter Patriot ist, einer, der bereit ist, für sein Vaterland zu sterben? Das ist jetzt ein Bild. Also bitte keine weiteren Zusammenhänge erfinden, sondern es geht mir jetzt um die Frage, wie weit sind wir bereit, jetzt auch zum Ausdruck zu bringen, dass wir Christus nachfolgen wollen. Und da passt die Uniform sehr gut als Ergänzung zum Brautkleid. Denn wenn jemand in Uniform unterwegs ist, in der Uniform der Bundeswehr, dann sieht jeder, das ist ein Soldat, der gehört dazu, der ist aufgenommen worden. Und wenn es ein Soldat ist mit der richtigen Herzenseinstellung, dann ist er bereit, für sein Land und für sein Volk sein Leben einzusetzen. Und so ist die Taufe auch ein Bekenntnis zu einem neuen Leben, wo wir sagen, jetzt kämpfe ich für eine andere Sache. Früher kämpfte ich für mein Leben, für meinen Ruf, für meinen Erfolg, für mein Vergnügen. Alles war auf mich fixiert. Das Ziel war immer, dass es mir gut geht und dass ich möglichst gut und erfolgreich durch dieses Leben komme. Aber wir leben nicht mehr für uns und für unseren Erfolg. Ja, wir haben Pflichten, wir sollen arbeiten für unsere Familien, wir sollen gute Bürger sein, unsere Steuern zahlen und so weiter. Aber das ist nicht das Ziel unseres Lebens. Unser Leben hat das Ziel, Gott zu verherrlichen und für seine Sache, für das Evangelium, für die Gemeinde, für die Ehre Jesu Christi zu leben. Und das ist ein herrliches Ziel. Das ist endlich mal ein Lebensinhalt, der ein ewiges Ziel hat. Jedes Ziel, für das du kämpfst und dich einsetzt hier auf der Erde, endet spätestens beim Tod, meistens schon ein bisschen früher. Wenn du Karriere machst bei einem großen Arbeitgeber, wenn die Rente kommt, ist es vorbei, dann kriegst du noch einen Blumenstrauß und eine Abfindung und dann hast du dein Ziel beendet, bist am Ziel angekommen. Ja, und was machst du dann? Dann lebst du halt noch weiter, bis du stirbst und dann ist es ganz vorbei. Jedes Ziel auf dieser Erde. Und sind die irdischen Ehren noch so herrlich? Sie sind vergänglich. Alle Lorbeeren dieser Welt sind vergänglich. Aber Jesus Christus ruft uns in seine Armee. Der Gläubige wird auch mit einem Soldat verglichen, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2. Einem Kämpfer für die Sache des Herrn. Und auch hier, du brauchst dir keinen Zwang aufzuerlegen. Denn das ist das Schöne, wenn Jesus Christus dein Herr ist, er wird nie etwas von dir verlangen, für das er dich nicht selber ausrüstet. Er wird dir nie einen Auftrag geben oder einen Befehl geben, für dessen Erfüllung er dir nicht selber die Kraft und die Begabung gibt. Wo findet ihr einen solchen Herr in dieser Welt? Es wird immer nur gefordert. Und viele sind überfordert und kommen in den Burnout. Aber bei Jesus Christus ist es nicht so. Er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, weil wir einem Herrn nachfolgen, der gut ist, der barmherzig ist, der freundlich ist, aber der uns auch in Herausforderungen mitnimmt und hineinruft und sagt, ich will dich ehren, ich will dir eine Belohnung geben, ich will, dass du eines Tages mit mir regierst, dass du ein Priester und König bist in meinem kommenden Reich. Das ist unsere Zukunft, geschenkt durch die Gnade Gottes. Und so ist das Leben als Christ auch das Leben eines Soldaten, der die himmlische Uniform angezogen hat. Das sind nur Bilder, aber Bilder helfen uns, Dinge greifbar zu machen. Ein Sarg, eine Geburtsurkunde, ein Brautkleid, eine Uniform. In Galater 3, Vers 27 heißt es, denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Von nun an hast du Christus angezogen und wenn man dich sieht in dieser Welt, du musst nicht ein Schild auf der Brust tragen, ich bin Christ. Oder wie mir mal einer gesagt hat, ich lasse mir Jesus auf die Stirn tätowieren, sodass jeder, der mit mir spricht, sofort weiß, worum es geht. Nein, wir sind da unterschiedlich veranlagt. Ich weiß nicht, ob ihr Matze Koch kennt, er hat gesagt, ich bin umgezogen an einen neuen Ort, mein Nachbar ist gekommen, hat gesagt, hallo, ich heiße Peter Müller und ich bin von der NPD. Das war das Erste, was er sagte und dann hat Matze gedacht, oh, eigentlich mutig, er bekennt sich sofort zu seiner politischen Richtung, das ist das Erste, was er sagt. Ihr müsst das nicht machen, aber wenn euch jemand länger kennt, wenn jemand euch 6 oder 12 Monate kennt am Arbeitsplatz oder sonst wo und immer noch nicht weiß, dass du Christ bist und das nie gemerkt hat, dann hast du deine Kleidung als Christ ziemlich vernachlässigt. Bekennt den Glauben, macht's mit Weisheit. Fragt Gott, wie, mit welchen Werken, mit welchen Worten. Liebe macht erfinderisch, aber ihr habt Christus angezogen. Lebt nach eurem Bekenntnis und wenn die Zeit da ist, dann bekennt es auch mit euren Lippen. Und wenn ihr gefragt werdet, verleugnet ihn nicht. Ihr habt Christus angezogen. Ja, und damit bin ich beim letzten Punkt. Wie geht es nach der Taufe weiter? Da möchte ich euch auch noch einmal ein Bild mitgeben. Wir wohnen auf dem Land, nicht so eine 2 Millionen oder wie viel habt ihr hier in Hamburg?
1,8 bis 2.
Okay, wir wohnen in einem kleinen Ortsteil von Morsbach. Morsbach hat 5000 Einwohner, aber unser Dörfchen hat 36 Einwohner, 9 Häuser. Aber wir haben 50 Pferde, mehr Pferde als Einwohner. Und dieser Nachbar, ein Pferdehändler, der hat immer viel zu viel Pferdemist. Und ich liebe es, mein Gemüse, mein Salat selber anzupflanzen und immer im Oktober kippt er 3 Ladungen voll Mist auf eine Wiese neben unserem Haus, die dürfen wir bewirtschaften und dann lasse ich diesen Mist ablagern, etwa ein halbes Jahr lang und dann hole ich mir 20 Kürbissamen, ein bisschen Erde in den Mist und die Samen in die Erde und nach 3 Monaten verwandelt sich der Misthaufen in eine wunderschöne Kürbisplantage, zuerst mit leuchtend hellen Blüten und dann mit leuchtend orange leuchtenden Hokkaido-Kürbissen. Und die sind 6 Monate lang haltbar. Von September bis März essen wir 3-mal Kürbis in der Woche. Meine Frau hat sich spezialisiert, Kürbissuppe, Kürbiskuchen, Kürbisauflaufen. Köstlich. Und Kürbis ist ein Superfood. Ich bedauere, dass Sie in Hamburg das wahrscheinlich nicht machen könnt mit so einer Kürbisplantage. Aber was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist Folgendes. Und jetzt verzeiht mir bitte, ihr lieben Täuflinge, wenn ich euch und euer altes Leben mit einem Misthaufen vergleiche. Aber so redet die Bibel über uns. Sie sagt in Römer 5, Vers 6 und folgende, dass wir in unserem alten Leben, sie braucht 4 krasse Ausdrücke, die Schrift, Römer 5, ab Vers 6, denn Christus ist, da wir noch kraftlos, schwach, hinfällig. Das ist der erste Ausdruck, kraftlos. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Wir waren nicht nur kraftlos, wir waren auch gottlos. Fern von Gott, unser eigenes Leben lebend, ohne nach Gott zu fragen. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Ja, für einen Gütigen könnte vielleicht noch jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren. Wir waren nicht nur fern von Gott und haben ohne ihn gelebt, wir haben auch durch unsere Sünden uns als seine Gegner dargestellt. Wir haben gegen seine Gesetze verstoßen, gegen seine Gebote. Da wir noch Sünder waren, für uns gestorben, viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, 4. Ausdruck, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Kraftlos, gottlos, Sünder, Feinde, nur Misthaufen. Ne? Nutzlos für Gottes Ehre. Könnte weiter die alte Natur des Menschen mit biblischen Worten beschreiben, aber Misthaufen fasst das gut zusammen. Und jetzt kommt das Wunder. Was passiert nämlich, wenn ein Samen in den Misthaufen gelegt wird? In dem Samen ist wie so eine Art, ein Chip vorhanden, ein Softwareprogramm, das in die Erde gelegt wird und verbunden mit Wasser, kommt jetzt hier ein Prozess in Gang, dass ein Wachstumsplan umgesetzt wird. Und so sagt das der Petrus in seinem ersten Brief. Er sagt, ihr seid nicht durch einen vergänglichen Samen gezeugt worden, sondern 1. Petrus 1, Vers 23, die ihr wiedergeboren seid, nicht aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Die Täuflinge, die eben ihr Zeugnis abgelegt haben, haben gesagt, wir sind verändert worden. Und das ist der Same des Wortes Gottes, der zur Wiedergeburt geführt hat. Und jetzt ist in ihren Herzen ein Softwareprogramm. Das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes bewirkt Wachstum, bewirkt Frucht. Der Herr Jesus sagte seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 16, ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt, auf dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe. Kürbisse. Ein kleiner Same, 10 Kürbisse. 20 Samen, 200 Kürbisse. Wir hatten sogar 220 im letzten Winter, weil so viel geregnet hatte. Und wir konnten viel verschenken. Wir schaffen es natürlich nicht, 220 Kürbisse zu essen, aber wenn das Wort Gottes das bewirkt, wozu es in uns hineingelegt wird, dann bringen wir Frucht. Nicht nur für uns zu einem guten Leben, sondern wir segnen auch andere. Wir sind wie ein überfließender Brunnen, der auch Wasser spendet für andere. Und das ist das, was Gott aus einem Misthaufen machen kann. Verzweifle nie an dir selber. Ja, wenn du nur auf dich selber schaust, dann passiert es manchmal wie Paulus, dass du sagst, ich elender Mensch. Wer bin ich eigentlich? So ein Loser. Ich schaffe es einfach nicht. Okay, so sind wir alle. Aber der Herr Jesus hat diesen Wachstumsplan in uns hineingelegt. Und manchmal muss man gegen Schädlinge, gegen Feinde ankämpfen. Schnecken, Mäuse, Rehe, alles Mögliche. Will die Kürbisse verschlingen. Aber der Herr Jesus ist ein guter Gärtner. Er wacht über die Seinen. Er pflegt seine Saat und seine Pflanzen. Und er kann aus dir etwas machen, was zu seiner Ehre Frucht bringt. Frag ihn genau, was dein Auftrag, was dein Dienst ist. Beneide keinen anderen, der einen anderen Dienst hat. Aber das, was der Herr Jesus dir sagt, das mach mit ganzer Hingabe und Liebe an ihn. Sei treu im Kleinen. Und was immer er dir anbefiehlt, tu es wirklich aus Liebe für ihn und aus der Kraft, die er dir gibt. Du darfst dich auch ausruhen. Du darfst auch etwas für deine Gesundheit tun. Du darfst auch Urlaub machen. Aber die Software, die in dir ist, heißt, ich bin zum Dienst, ich bin zur Hingabe, ich bin dazu berufen, Jesus Christus, meinen Herrn, zu verherrlichen. Und so soll es weitergehen. Und so benutzt auch Römer 5 in diesen Versen, die ich gelesen habe, nicht nur vier Ausdrücke, die den Misthaufen beschreiben, sondern auch noch vier Ausdrücke, die das beschreiben, was wir jetzt sind, nämlich gerechtfertigt, denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben und so weiter. Und dann heißt es in Vers 8, Gott aber weist seine Liebe zu uns, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Wir sind gerechtfertigt, wir sind versöhnt. Wären wir nur gerechtfertigt, hätten wir vielleicht keine Schuld mehr, aber es gäbe keine Liebesbeziehung. Denn zu jeder richtigen Vergebung gehört ein juristischer Zuspruch, die Sünde ist getilgt, aber zu einer richtigen Vergebung gehört auch Versöhnung, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Und das ist Gott ganz wichtig, dass du nicht nur sagst, ja, meine Sünden sind vergeben, es gibt kein Gericht mehr, aber ich lebe trotzdem mein eigenes Leben. Das ist nicht Versöhnung. Versöhnung ist Wiederherstellung der Beziehung, dass sie nachher noch besser ist als vorher. Und dann heißt es gerechtfertigt, versöhnt, gerettet vom Zorn, das hat mit gerechtfertigt zu tun, und dann gerettet durch sein Leben, eben, das hat mit Versöhnung zu tun, zu einem neuen Leben. Durch das Leben des Christus sind wir gerettet, um mit ihm jetzt in einem neuen Leben zu leben. Ich fasse zusammen, was ist die Taufe nicht? Kein Sakrament, keine Mitgliedschaft bei einer menschlichen Vereinigung, auch kein Vertrag mit Rechten und Pflichten. Was ist die Taufe? Ein Sarg, eine Geburtsurkunde, ein Brautkleid, eine Uniform, und alles redet von dem Tod unseres alten Lebens und von der Schönheit unseres neuen Lebens. Und wie geht es nach der Taufe weiter? Das Softwareprogramm in uns, das in den Misthaufen gelegt wurde, heißt Wachstum. Wachstum zur Verherrlichung unseres großen Retters, unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Mit einem herrlichen Ziel. Dein Leben hat jetzt Sinn, weil du ein ewiges Ziel hast. Ein sinnvolles Leben führen heißt ein Leben führen, das auf ein Ziel hinarbeitet. Und jedes Leben dieser Erde ohne Jesus Christus hat keinen Sinn, weil es im Tod endet, in der Vergänglichkeit und letzten Endes im Gericht. Und wenn die großen Philosophen dieser Welt wie ein Albert Camus den Nobelpreis dafür bekommen haben, um festzustellen, dass das Leben sinnlos ist, dann haben wir einen größeren Lehrer in Jesus Christus, der uns zeigt, wie unser Leben sinnvoll werden kann, ganz voll mit ihm und ganz herrlich in alle Ewigkeit. Wir wollen noch zusammen beten. Wenn es eure Gewohnheit ist, aufzustehen, dann wollen wir aufstehen. Herr Jesus Christus, ich konnte nur ein paar Worte stottern, denn die Herrlichkeit deiner Person, deines Werkes und die ewige Zukunft, die uns erwartet, wir finden keine Worte als Menschen, das richtig zu beschreiben. Aber du bist uns gnädig, du bist gütig, du hast uns dein Wort gegeben und vor allen Dingen, du schenkst uns den Glauben an dein Wort, dass das nicht leere Worte sind, dass es nicht Worte sind, die irgendein Mensch dieser Erde dahin geredet hat und nicht die Kraft hat, sie zu halten, sondern sie sind von Gott, sie sind Worte Gottes. Und so bist du, das fleischgewordene Wort, zu uns gekommen und hast uns dieses ewige Leben verkündigt. Und hast es mit deinem Blut besiegelt und mit deiner Auferstehung deutlich gemacht, dass jetzt der Tod besiegt ist, die Sünde vergeben ist und ein herrliches Leben vorhanden ist für jeden, der glaubt, für jeden, der kommt, für jeden, der den Ruf hört, kommt zu mir, ihr, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Danke für das Zeugnis unserer Glaubensgeschwister. Drei Menschen, die du gerettet hast, die heute deinen Namen bezeugen und der Himmel freut sich und wir dürfen uns mit ihnen freuen. Danke für dieses Freudenfest. Bitte segne es weiterhin, segne unser Zusammensein und stärke diese drei lieben Geschwister, stärke sie auf ihrem Weg, mach sie zu deinen Zeugen, mach sie zu herrlichen Zeugen deiner Gnade und deiner Vergebung und des ewigen Lebens durch dich. Amen. Amen.